Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah?
Ja, bitte.
Vielleicht ist es zu forscht jetzt gleich am Anfang, aber ich dachte, es könnte sein, dass wir vielleicht reden müssen.
Ich glaube, ich bin nicht so weit. Ich glaube, ich würde erstmal gerne eine Pause machen. Man muss doch auch mal eine Pause machen können am Anfang von Sachen.
Ich hatte gehofft, dass du merkst, dass ich diese japanische Reality-Show gesehen habe.
Nein, du hast dich und ja gar nicht verbeugt.
Ich hatte ein bisschen Angst, was denn hier mit den Mikros passiert.
Ja, aber das ist it's worth it.
Ja.
Arigato. Ich kann inzwischen fließend Japanisch, das ist echt so. Ich habe inzwischen rausgefunden zumindest, dass su entweder ja oder nein heißt.
Gut.
Und ja, all das habe ich gelernt aus dem heutigen Ballett. Aber das weiß ja noch keiner,
nein,
weil wir darüber
jetzt
noch gar nicht
später
sprechen.
Ich dachte, das bringt uns gleich in so eine...
Ist auch super unglaubwürdig, wenn du so bist, sorry.
Aber
nee, du bist so nicht.
Aber ich könnte doch was daran arbeiten, das üben könnte ich.
Du bist auch niemand, der an Sachen arbeitet.
Obwohl. Sarah.
Das ist eher sowas, so ein bisschen weicheich, jämmerliches. Das ist gar nicht so asiatisch höflich.
Wie zivilisiert das sein könnte. Wir könnten einfach ganz lange über schöne Dinge reden.
Sehen Sie Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier in Über schöne Dinge reden.
Wäre das toll.
Das wäre der leerste Podcast der Welt. Wir würden einmal die Woche uns treffen, uns räuspern und dann würde uns original nichts einfallen, außer was zu essen.
Aber das müsste ganz toll ausgeleuchtet sein, dieses Nichts. Dann würde mir das gefallen. Und dann würde ich... Ja,
ich denke, ich spiele mal den anderen Verantworter ab.
Kannst du da auch auf den Knopf drücken?
Klar. Und zwar hier. Piep, piep, piep.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Die heutige Ansage wird Ihnen präsentiert von Bärten, weil Bärte einfach alles besser machen. Vor allem Stefan.
Bärte?
Bärte.
Ach, Bärte.
Hallo, hier ist der Raphael. Also den Anrufbeantworter gibt es tatsächlich. Ich war erst ein bisschen am Überlegen, ob es nicht einfach nur 3 Leute sind, die da miteinander drauf sprechen. Ich mach's ganz schnell. Ich finde euch super. Sarah, dich würde ich, glaube ich, auch heiraten, so wie du sprichst und alles.
Ach, das alte Ding.
Ich versuche mich kurz zu halten. Also ihr seid einfach so gut, dass ich heute... Also ich fahre nicht 5 Stunden Zug wegen euch, aber ich höre euch in den 5 Stunden vom Schauburg nach Kiel fahre ich zu meiner Mutter in die Reha. Und ja, ihr seid einfach die Besten, die man da hören kann.
Ja, stimmt natürlich.
Hallo ihr Lieben, ich wollte euch mal sagen, dass ich euch ganz, ganz toll finde. Auch den Stefan.
Ja,
und auch den
noch
Stefan.
Lange, lange weiter, so.
Ich weiß gar nicht, wie das kommt, dass die Leute das alle so betonen.
Aber auch dich, Stefan, und das muss ich jetzt mal betonen, finde ich auch ganz toll. Du hast
extra nochmal angerufen,
hat mehr Hintergrundwissen als Sarah.
What?
Heiratet die Sarah mich natürlich nicht mehr. Aber ich finde euch super und danke für die Serie. Please like me. Ist ewig her, dass ihr die vorgestellt habt.
Unser größter Erfolg.
Hallo, hier ist Maria aus Stuttgart. Ich sitze gerade im Auto und höre euren Podcast. Ich höre euch total gerne und zwar, weil Sarah mir manchmal tierisch auf die Nerven geht und Stefan immer so cool und ruhig bleibt und sie wieder einfängt.
What?
Das mag ich.
Die kennt uns ja gar nicht.
Ich liebe
nicht.
Es, wie ihr über Serien sprecht und höre euch einfach gerne zu. Macht's gut, ihr zwei.
Die mag ich nicht.
Bis dann.
Ciao. Die mag ich nicht.
Wir brechen sie jetzt ab. Schöner kann es gar nicht werden.
Hallo ihr Lieben, schaut euch doch mal RuPaul's Drag Race an.
What?
Ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet.
Unverschämt.
Unglaublich.
Das ist eine Unverschämtheit.
Ja.
Aber eine der besten, die ich je gesehen habe. Und ohne euch hätte ich die nie kennengelernt. Vielen Dank und ich hoffe, noch ganz viele Serien von euch zu hören. Folgen. Tschüss.
Hallo, hier ist Kathi. Ich höre euch jede Woche zusammen mit meinem Hund Odin. Den möchte ich an dieser Stelle auch grüßen. Odin, du bist der tollste Hund der Welt. Und ich bin für viel mehr Kratzeburg-Witze. Ich habe so dermaßen gelacht darüber. Stefan, bitte mach viel, viel mehr davon. Tut mir leid, Sarah, aber da müssen wir durch. Ich höre euch immer wieder und ich freue mich jedes Mal. Macht weiter so. Tschüss.
Nur fürs Protokoll.
Stefan Niggemeier ist der geistreichste Spaßmacher der Saison.
Ach, jetzt hast du auch angerufen? Hast du auch mal selber angerufen?
Ich hätte doch nicht der Saison gesagt. Ich hätte, was ist denn das für ein Quatsch, der Saison?
Verwirrende Anrufbeantworter.
Wo ist der Jazzmann gewesen?
Ja, ich habe auch die ganze Zeit auf den gewartet.
Ich bin fest davon ausgegangen, dass er uns diesmal was vorspielt. Der übt jetzt noch.
Na, oder andere Instrumente vorschlägt, die wir ins Studio stellen können. Hat er nicht letztes Mal ein Saxophon angeboten?
Und ich weiß, wir haben gesagt, die Leute sollen uns lieber kritisieren, aber ehrlich gesagt fand ich das ganz, ganz
ich
schön.
Zu keinem Zeitpunkt wollte ich kritisiert werden. Ich dachte nur, man könnte den Anrufbeantworter auch benutzen für so Quatsch, dass Leute sich so Hörspiele ausdenken, was singen. Gut, ich beschwere mich nicht, wenn die Leute uns gut finden, aber das war eigentlich gar nicht die Idee.
Müssen wir kurz noch darauf hinweisen, in welcher Folge wir RuPaul's Drag Race besprochen haben?
Nämlich komplett ausführlich?
Ja.
Ja. Was sind das für Leute? Ich finde, man darf hier nur anrufen, wenn man jede einzelne Folge gehört hat. Lass uns doch strenger werden. Die Leute sollen nach dem Piep erstmal ihr Zeugnis hochhalten, wo steht, dass die vom Notar und alles beglaubigt, dass die jede Folge gehört haben. Und dann können sie kommen und uns Sachen vorschlagen.
Ich hatte meinen Kratzeburgwitz ganz vergessen.
Ich habe den vermutlich verdrängt. Was war dein Kratzeburgwitz? Ach nee, weißt du was, mach nicht.
Wie ist er jetzt wieder eingefallen?
Aber du bist echt der geistreichste Typ der Saison.
Dein Gehirn schützt dich davor.
Ja, naja, dann sag jetzt.
Ich habe dir eine SMS aus Kratzeburg geschickt und dann geschrieben, dass ich das wahrscheinlich
so,
gar nicht juckt.
Ach so, dass mich das gar nicht juckt, ja. Uff.
Uff. Das war toll, weil ich da war. Jetzt so nacherzählt verliert das natürlich ein bisschen, aber in der Situation.
So, sind wir fertig jetzt oder was?
Sollen wir noch sagen, wen wir jetzt Überraschungsgast haben?
Wir haben einen Überraschungsgast?
Naja, das wahrscheinlich. Das wäre überraschend.
Na sag.
Das war,
irgendwie funktionieren wir nicht mehr miteinander. Vielleicht müssen wir aufhören.
Das ist die letzte Folge.
Lass es uns zur letzten
können
Folge machen.
Können wir uns abwechseln? Das würde vertraglich, würde das...
Das weiß ich nicht, ja klar. Lass so machen.
Und dann probiere ich nämlich mal dieses milde, zurückhaltende... Oh, ich hoffe, ich bin nicht zu
forsch. Das, was ich sonst mache.
Ja, dieses Japanische. Wir reden als erstes über Barry.
Ich wollte noch sagen, dass man auf dem Anrufbeantworter auch nach wie vor sprechen kann unter der Nummer 030 20 966 886.
Wir haben die Nummer noch gar nicht gesagt.
Ihr müsst uns gar nicht lieb haben. Ihr könnt auch schimpfen oder Sachen vorführen.
Aber wir können die Leute auch nicht zwingen, uns nicht lieb zu haben. Da muss man auch realistisch sein.
Es ist auch schwer.
Ja.
Das ist natürlich der Punkt. Da hast du recht. Das ist eine Menge verlangt von den Leuten. But I challenge you, people. Not too hard, though. So, Barry, wir sprechen über Barry. Barry läuft auf Sky, ist eine HBO-Produktion und ist im Grunde eine, ich würde sagen, Comedy-Serie. Es handelt schlicht und ergreifend von einem Auftragskiller, gespielt von dem wunderbaren, ach, wie ich den liebe, Bill Hader, den man auch aus Saturday Night Live unter anderem kennt. Auftragskiller, ausgebrannt, hat in L.A. einen Job zu erledigen, Knicker-Knacker-Job zu erledigen, und gerät aber dann aus Versehen in so einen Schauspielkurs und stellt fest, dass er eigentlich auch ganz gerne Schauspieler sein möchte. Das ist im Grunde erstmal die Geschichte, glaube ich. Es laufen erst, vielleicht ist heute die dritte Folge.
Genau, es ist ganz frisch HBO-Serie gerade angelaufen und läuft parallel zur amerikanischen Ausstrahlung in Deutschland. Das heißt, selbst wenn man hinführe nach Amerika, könnte man jetzt
genau,
gar nicht
wäre man
mehr
nicht weiter als wir.
So.
Und unter diesen Umständen können wir ja behaupten, dass wir gar nicht erst in Amerika waren, sondern das auf Sky gesehen haben.
Richtig.
Aber eben erst zwei Folgen. Willst du, wie findest du, es ist ein bisschen schwer, tatsächlich nach zwei, wobei ich finde es gar nicht so schwer, das nach zwei Folgen
schon zu beurteilen. Ich finde es auch nicht so schwer. Ich dachte nach einer Folge, weil aus Gründen hatte ich erst eine gedacht, dass auf Sky nur eine Folge ist. Und dann habe ich aber noch eine andere Folge gefunden.
Dann habe ich aus Illinois angerufen und gesagt, nee,
guck
mal
hier.
Beim Sky.
Genau. Mhm. Und nach der zweiten konnte ich dann sehr genau sagen, wie ich finde.
Ich auch, ich bin gespannt, wie du es findest.
Ich bin total begeistert. Das ist ganz toll.
Was?
Es ist fantastisch.
Es macht manchmal habe ich das Gefühl, es bimmeln Glocken über uns. Und das sind so Momente, wo ich denke, es macht doch Sinn, dass wir den zusammen machen.
Warum?
Weil ich es nicht besonders gut finde. Was verwirrend ist, weil ich Bill Hader liebe, auch viele einzelne Sachen liebe. Sag ich gleich. Erklär du mir erstmal, warum du es so super findest. Ist das toll. Deswegen machen wir das doch zusammen, Stefan.
Ich muss mich jetzt mal bemühen. Ich finde es gar nicht so leicht, das zu erklären. Also, ich habe gar nicht so ein besonderes Verhältnis zu Bill Hader. Mhm. Ich bin kein Saturday Night Live Fan. Ich finde den da aber schon mal fantastisch, weil er so was merkwürdig...
Bei Barry oder bei SNL?
Nee, bei Barry. SNL kenne ich
ja
nicht.
Du meinst da.
Ja, der ist... Man nimmt ihm das das ab, also den Serienkiller noch ein bisschen weniger, aber ja, so dieses Verzweifeln an dem Job. Ich finde die Idee, die ist jetzt nicht revolutionär, aber die ehrlich gesagt, ich finde, sie funktioniert besser, als man denkt, wenn man es so beschrieben bekommt. Weil er ist, also die Idee ist wohl, er ist einfach wirklich halt sehr gut darin, Serienkiller zu sein. Er hat halt nur keinen Bock mehr darauf. Der war ja Marine und ist aus dem Krieg zurück und dann brauchte er irgendwie einen Sinn, so ein Purpose, wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Also er brauchte ja, so ein Ziel, Purpose. Und das konnte er einfach. Und jetzt macht ihm das aber keinen Bock. Es ist ihm auch so ein bisschen so der Sinn des Lebens verloren gegangen. Und es hat so eine schöne Ironie, dass er jetzt dieses Schauspielern für sich entdeckt und ihn das offensichtlich glücklich macht, aber er nach allem, was man nach zwei Folgen sagen kann, wirklich kein guter Schauspieler ist. Genau,
nein, weil der ja auch auf so eine ganz rührende Art so ein bisschen empathielos ist, finde ich.
Oder ja, das hat er sich so ja abgewöhnt. Das musstest du, genau, ja, das musstest du ja werden. Ich finde, es hat ganz viele kleine Witze, die so nebenbei mitlaufen. Ich finde, es hat so viele fantastische, ich weiß nicht, sagen wir, nee, die Schauspieler hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ich finde die Schauspieler sehr gut. Ich finde, das nimmt sich auf eine Art nicht so ernst. Wir müssen einmal vielleicht kurz über Dexter reden. Ich habe Dexter gehasst. Dexter so als die große Serienkiller als Hauptperson, in der Vorbild kann man nicht sagen, ist ja auch ein ganz anderes Genre. Aber ich fand diese ganze komische Moral fand ich furchtbar. Ich habe Dexter wirklich, wirklich, wirklich gehasst. Aber welche
Moral? Die Moral hat man doch als Zuschauer bei Dexter auch nicht übernommen, von wegen, dass nur böse Leute umgebracht werden. Man wusste doch auch als Zuschauer trotzdem richtig geil. Es ist nicht, was er da macht, der Dexter.
Ja, aber irgendwie war es doch geil, weil die Bösen waren so böse und nee, ich fand das hat sich so ernst genommen. Nee, das, okay. Und dieses ist leicht. Das ist auf eine tolle Art leicht, aber gar nicht völlig egal. Also es versucht jetzt nach den zwei Folgen zu urteilen, kein Riesenmelodrama dahinter zu erzählen. Aber es sind schon, die Figuren sind so ein bisschen echt. Man kann so genau genug mit ihnen mitfühlen. Jetzt sag du, warum du es nicht so gut findest.
Ich kann es nicht sagen. Ich finde ähnliche Sachen wie du gut. Dazu kommen wir, oder vielleicht sage ich dir am Anfang. Es ist tatsächlich wahnsinnig, also es ist ja erstmal kein Drama. Es ist tatsächlich eine Comedy, aber so eine leise HBO-Comedy. Ja. Nichts, wo dauernd ein Witz ist, wo nicht Leute auf Bananenschalen ausrutschen. Warte. Aber grundsätzlich das, kein Drama. Deswegen schon mal ganz anders als Dexter. Aber es hat tatsächlich ganz viele tolle, sehr, sehr kleine Momente, die ich richtig lustig finde. Als Beispiel, so winzige Sachen wie der Manager oder was immer, der Onkel von Barry ist quasi auch sein Auftragskiller, Agentur oder wie nennt man sowas?
Ja.
Manager.
Ja. Weiß ich, gibt da glaube so ich nicht wirklich eine Berufsausbildung dafür.
Serienkiller,
Auftragsmanager.
Und der ist irgendwie ganz niedlich, weird und es sind so kleine Momente, wie der versucht, sich auf so einen Stuhl zu setzen, ne, wie Cowboys das halt machen und dann hat er aber Lehnen der Stuhl, sodass es gar nicht geht. Und die ganz winzig kurze, genau, komplett.
Wird gar nicht erklärt, so zwei Minuten, zwei Sekunden.
Lass mich das kurz sagen. Ja. Genau, komplett komplett kurzer, winziger Humor, der weder erklärt wird, noch wird darüber gedacht, es passiert einfach nebenbei. Es ist ganz offensichtlich zu unserer Belustigung gedacht, aber wird nicht thematisiert. Oder als die Polizistin dreimal das falsche Passwort eingibt, die müssen so ein Handy hacken und sie meint, ich mach das schon, gibt sie dreimal das falsche Passwort ein und wie bei jedem fucking iPhone geht es. Lauter Kleinkram. Davon gibt es ganz viele Sachen, die ich richtig gut und richtig lustig finde. Was mich aber verwirrt, ist, dass mich die Story überhaupt nicht kriegt. Das lebt für mich aus irgendeinem Grund, das habe ich so noch nie erlebt. Von den ganzen kleinen Sachen, von den guten Schauspielern, zu denen wir gleich kommen, die Polizisten, lauter kleine, tolle Nebenrollen. Ich mag Bill Hader, weil der ist bei Saturday Night Live sehr albern. Der macht wahnsinnig viel mit seinem Gesicht. Viel verzerren und quatschi und spielt einen ganz tollen Schwulen in der News-Abteilung von SNL. Und das ist der da gar nicht. Der ist so ganz, bei Barry, der ist ganz still, hat ein tolles Gesicht, was ein bisschen Komik macht, wenn es möchte, aber sonst sehr niedergeschlagen aussieht. Mhm. Also den liebe ich auch und dennoch musste ich mich allein durch die zwei Folgen aus irgendeinem Grund quälen, weil es mich emotional überhaupt nicht bekommen hat. Nichts zieht mich mit. Ich kann noch nicht mal sagen, warum, aber es packt mich nicht. Ich mag die weibliche Hauptfigur, denn Barry verknallt sich. Im Grunde will er deswegen erstmal nur Schauspieler werden, weil er sich da in jemanden verknallt.
Ja, so beides parallel. Er merkt auch, wie geil es ist, auf der Bühne zu stehen und Beifall zu kriegen.
Ja, den er ja am Anfang eher aus Versehen bekommt. Weil aber auch die Frau finde ich furchtbar. Es ist ganz komisch. Für mich hat es ganz viele tolle kleine Momente. Es nimmt sehr auch dieses, wir sind alle Schauspieler in L.A. auf die Schippe, so ein bisschen diese Klicken von Menschen, die sich bilden und die sich überbewerten und welchen Dialog oder Monolog sucht man raus, um beim Casting zu überzeugen.
Es nimmt L.A. auch auf die Schippe, weil die ganzen Monologe, also die Theatermonologe, die vorsprechen, sind halt alles Filmmonologe, weil es halt L.A. ist.
Ja. Also es ist ganz komisch. Ich finde ganz viel davon gut, nur das große Hauptding nicht. Und das ist echt verstörend. Ich brauche
das nicht. Also das große Hauptding habe ich auch zumindest noch nicht, was mich da reinzieht. Aber ich brauche das nicht, weil ich es so lustig finde. Und weil es so viele kleine Szenen hat. Es spielt halt auch mit diesem Konflikt, dass er halt als Serienkiller besser nicht erkannt wird von Leuten und als Schauspieler halt doch gerne erkannt wird. Das soll sich auch gleich am Anfang von dem Typen, den er dann umbringen soll, der sagt gleich, du musst dir einen guten Namen auch geben, so einen Stage-Namen, dass man dich wiedererkennt. Und dann erzählt er irgendwann seinem Manager, seinem Auftragskiller-Manager, dass er doch gerne Schauspieler werden will. Und dann sagt er, ja toll. Und dann sehen dich die Leute und sagen, ach guck mal, das ist der Typ aus der, was war's? Aus dem Chicken-Commercial, aus der Hühnchenwerbung. Ach, ich glaube, Hühnchenwerbung würde ich nicht machen. Mhm. Und das ist so ein, teilweise ist der Humor auch so in your face. Es gibt so eine ganze Szene, ich glaube, es ist auch ein Klassiker, wo er draußen auf dem Balkon steht und telefoniert und wir sehen, dass im Zimmer hinter ihm,
das habe ich gehasst,
der totale Bang abgeht. Das ist wirklich millionenmal gesehen.
Genau, und ich telefoniert mal und hört durch die Scheibe nichts, der Klassiker, vorne kriegst du nicht mit, dass hinten die Welt untergeht.
Genau.
Ja? Gähn.
Das 100-mal gesehen, finde ich sehr, sehr lustig. Und es geht auch noch, das ist dann das Schöne, es geht noch 2 Sekunden weiter, als man denkt, weil er geht dann wieder rein und man muss es vielleicht gesehen haben. Der Witz ist noch ein bisschen anders. Diese Polizistin, die ganz toll ist, hat so mehrere Szenen, die guckt sich dann diese ganzen Tatortfotos an und merkt immer so, hä, der eine Polizist, der da drauf ist, der weint in jeder Szene.
Ach, der Liebeskummer-Polizist.
Ja, das stellt sich dann raus, er weint, weil er Liebeskummer hat. Und dann haben die auch noch drauf gewettet werden. Ich finde, es hat ganz viel kleinen Witz und ich habe auch nicht die ganz große Geschichte, die mich da reinzieht, aber wir haben die einzelnen Personen sind für mich interessant genug, das zu gucken.
Echt? Ja, nee, total. Da brauche ich mehr, weiß ich nicht, mehr Emo. Ich war ehrlich gesagt sogar ein bisschen froh, dass es nur 2 Folgen gibt, weil ich dachte, ich müsste ja schon eigentlich mehr sehen, um drüber zu reden. Und dachte ich, na ja gut, wenn es nur 2 gibt, so what, kann ich ja nichts dafür. Ein Attest von der Welt. Ein Attest von Sky.
Na, lass nochmal kurz die Schauspieler durchgehen. Henry Winkler, kennst du den, der den Schauspiellehrer spielt?
Nee.
Der ist aus...
Der Schauspiellehrer. Ich bin entschuldige, ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich habe, hast du schon gesehen, eine neue Hautkrankheit seit neuestem. Ich habe auf beiden Wangen so Pickelchen.
Rote. Ich wollte nicht sagen, was sind das für rote Pickelchen?
Das ist komplett neu, weiß ich nicht. Fass mal an, es fühlt sich nicht so schön. Du fass das jetzt an. Fass mal an. Komm her, es ist wie wenn man einen Ellenbogen anfasst.
Das macht auch so ein eigenes Geräusch beim drüber.
Wie ein Ellenbogen ist. Ich habe jetzt 2 Ellenbogen im Gesicht. Ich weiß nicht, woher das ist. Vielleicht ist das dieser Frühling.
Hast du das jetzt seit 5 Minuten oder hast
Nein,
du das schon
reingebracht? Nein, ich habe es seit 2 Tagen. Ich
habe das schon mit reingebracht. Und das ist aber jetzt gerade wieder durchgebrochen.
Nein, ich habe mich jetzt gerade nur befummelt, während du geredet hast und festgestellt, dass das noch da ist. Und dann dachte ich, du bist mein Freund. Ich will, dass du es weißt. Die Leute da draußen sind auch meine Freunde. Hm. Die sollen es auch wissen.
Können
du kennst
die was,
dich doch aus mit Haut.
Können die? Ja, ich habe welche.
Was ist das denn?
Haut.
Cool. Okay, der Schauspiellehrer. Sorry, aber dafür muss Platz sein in so einem Podcast.
Total voll, absolut. Sollen die Leute uns Hauttipps?
Oh, eine Ferndiagnose. Nee, ich möchte das beim nächsten Mal nur Hautärzte anrufen.
Okay.
Fühlt sich an wie Ellenbogen, beide Wangen. Man farblich nicht so richtig
aber
zu
Hitze,
sehen.
Aber Hitze, einfach Hitzeausschlag, Hitzepickel.
Meine Güte, draußen sind 20 Grad.
Nein, draußen sind schon 24 Grad.
Ich bin 39 Jahre alt. Ich habe schon häufiger mal 20 Grad erlebt, ohne das zu haben.
Ja, aber du bist 39.
Bist du Hautarzt oder nicht?
Du bist 39 jetzt. Du bist keine 38 mehr.
Ist das alte Frauen Hitzepickel haben? Ich möchte als Hautärzte anrufen und sagen, was ich habe. Ende der Geschichte. So, der Schauspiellehrer bei Barry.
Ist der fantastische Henry Winkler, was ist denn jetzt schon wieder?
Folgendes. Willst du es wissen oder willst du einfach weitersprechen?
Nein, jetzt möchte ich es wissen, weil ich habe das Gesicht dazu schon gesehen. Zu dem, was immer du jetzt beschreibst.
Wir sitzen hier auf so Plastikstühlen, so ein bisschen wie ein Eames-Chair, nur dass der 10 Euro statt 500 das Stück kostet. Und ich habe heute, weil draußen 38 Grad sind, einen Rock an und sitze jetzt mit dem nackten Arsch, also mit den nackten Oberschenkeln auf dem Plastikstuhl und habe quasi hinterer Oberschenkelschweiß. Ich rutsche, glüpsche auf diesem Stuhl, dass ich mich noch aufrecht halten kann, ist ein Wunder. Siehst du nicht, wie ich hier mit mir kämpfe? Ich rutsche wie auf so einer frisch gebonerten Eisbahn mit dem Arsch auf dem Stuhl hin und her. Ich muss mich krass festhalten und das macht, wenn ich mich aufsetze, macht es Geräusche, die gehen so.
Und eigentlich hast du gar keine Hand frei, um dich festzuhalten, weil du dir ins Gesicht, vors Gesicht hältst, wegen der Ellenbogensache.
Das war alles nicht so, wie ich das wollte. So, Entschuldigung. Aber ich werde älter. Das wird jetzt häufiger passieren, dass ich dir Sachen aus meinem Leben erzähle, die nicht so schön sind. Wie dieser Ausfluss.
Darf ich dir jetzt eine längere Geschichte über Henry Winkler erzählen, die dich vermutlich gar nicht so interessieren, wenn ich dich aber unbedingt erzählen möchte?
Es kann sein, dass ich deswegen all diese Symptome vortäusche, weil ich Angst vor der Geschichte habe. Hau rein, ich trinke mal ein Käffchen.
Also man kennt ihn aus Happy Days, wir kennen ihn nicht aus Happy Days. Ich kenne und liebe ihn aus Arrested Development, wo er den Anwalt spielt, Barry Zuckerkorn.
Ich habe doch Arrested Development gesehen, vor 10 Jahren. Dann kenne ich den sogar.
Er hat auch eine Rolle in Parks and Recreation. Und kennst du Sarah?
Ja, Stefan.
Kennst du die Redensart Jumping the Shark? Wenn etwas den Hai springt. Ist Redensart insbesondere bei Fernsehserien, aber sonst auch für irgendetwas, was nun, wo man jetzt wirklich gerade merkt, da hat jetzt etwas den Höhepunkt übersprungen. Kommt daher, dass Henry Winkler in Happy Days irgendwann gespielt hat, der hatte die Rolle, hieß Fonzie, und er ist mit Wasserski über einen Hai gesprungen.
Der ist Fonzie? Der berühmte Fonzie ist das?
Ja, der berühmte Fonzie aus Happy Days.
What? Nee, entschuldigt, das weiß kriegt nicht, mich, weil der ein, nein, bei Friends gibt's doch, bei Friends ist doch der Frauenarzt von Phoebe, der ihre Kinder kriegen soll, oder Rachel oder irgendjemand kriegt Kinder, und dann ist der Arzt doch so verrückt, weil er Fonzie heißt. Egal.
Das ist Fonzie.
Ja, okay, cool.
Und es gibt diese Folge, die ich gar nicht gesehen habe, wo er auf Wasserski fährt und über so einen Hai springt. Und das ist so völlig aus der Serie rausgefallen, war aber so ein Versuch, dass Leute alle einschalten, so aufmerksamkeitsheischend, und war danach der Fachausdruck für etwas, was jetzt wohl wirklich den Höhepunkt hinter sich hat. Und als
über den Zenit überschreiten quasi.
Ja, ein bisschen langweiliger als Jumping.
Nee, aber es gibt nur, sogar Buch, weiß, was
Jumping. Ja, genau. Und es gibt wohl als in Arrested Development in der Rolle da als Barry Zuckerkorn, gibt's wohl eine Szene, das habe ich aber auch nicht mehr vor Augen, wo er tatsächlich, da liegt dann irgendwie so ein toter Hai in irgendeiner Szene einfach auf dem am Hafen rum, und er hüpft darüber. Das heißt, er ist der eine, der zweimal den Sharp gejumpt ist. Es sind so viele tolle Schauspieler. Es ist auch die Darcy Carden, Namen noch nie gehört. Es ist aber die tolle Janet aus, die Janet spielt in The Good Place. Wer ist die? Wir haben The Good Place besprochen. Janet, Janet. Die Roboter.
Wer ist die Frau? Wer ist die in...
Die war bislang, Harry. Die war nur so, die so eine von dieser Schauspieltruppe, die war bislang nur so ein bisschen im Hintergrund zu sehen, aber ich dachte, woher kenne ich die?
Und ist das
ich
die immer von der Blonden so unter den Tisch gekehrt wird, wenn sie sagt, I'm actually from, I was born here. Egal. Ja, Janet. Mhm.
Und die schwarze Polizistin, ich habe die gegoogelt. Ja,
die kennt man von überall gefühlt.
Aber nichts Konkretes. Ich habe das wirklich versucht rauszufinden, aber die ist ganz toll und hat aber auch eine traumhafte Rolle. Und es gibt dann noch die wunderschöne Szene bei der Tschetschenen-Mafia, wo die beiden festgehalten haben, den Manager und den Auftragskiller, und die ganze Zeit foltern, und irgendwann kommt die Ehefrau von dem Mafia-Boss runter und sagt, Leute, Kinderparty, ihr seid echt zu laut. Es ist so lustig. Barry auf Sky.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Die Hälfte der Witze sind toll und klein und leise, und eben angenommen, da wäre ein Publikum, was lachen müsste, wie in Sitcoms früher oft war. Mhm. Die Hälfte davon ist gar nicht so konkret darauf ausgelegt oder erwartet, dass jemand lacht, wie, naja, Kleinkram. Und dann gibt's genau diese Sachen, wie unten wird gefoltert, oben ist Kinderparty. Das finde ich nicht lustig genug.
Deswegen
werden wir nie Freunde.
Das war der Punkt, wo du mich vorhin nicht hast widersprechen lassen, als du gesagt hast, es hat nicht so Bananenschalen aus Rutschhumor. Ich finde, den hat es schon auch, und den finde ich sehr, sehr schön.
Den hatte ich vergessen. Das ist, glaube ich, der Teil, weshalb ich es nicht so lustig finde. Also man kann das schon mal versuchen, jetzt, wo es auf Sky rumhängt. Und Stefan empfiehlt es sogar konkret. Ich bin so ein bisschen,
ich empfehle es sehr, sehr, sehr.
Ich sag dir, die dritte gucke ich mir nicht mehr an.
Echt nicht?
Nö.
Aber ich dachte, du liebst diesen Hauptdarsteller so, und trotzdem...
Nee, das ist ja, deswegen bin ich so verwirrt. Ich finde ganz viel daran gut, aber es nichts macht, dass ich das weiter gucken möchte. Tja, so. Nächste Sendung, die wir besprechen. Jetzt wird es mal ein bisschen ernst und heute auch ein bisschen politisch.
Ja.
Sind wir gar nicht. Wir haben jetzt schon 22 Minuten.
Ah, der Überraschungsgast.
Ach, der Überraschungsgast. Ich bin ganz verwirrt, was das wohl, ob das nur ein Witz, den ich die ganze Zeit nicht verstehe. Das
ist eine Überraschung, ja, genau. Cool. Weil die Leute denken, weißt du, jede zweite Folge haben wir ja oft...
Ich bin froh, dass ich mir noch schnell Hausaufgaben ausgedacht habe. Die habe ich nämlich auch fast vergessen. Erinnere mich dran, dass wir die uns noch aufgeben müssen.
Du hast den Gast auch vergessen?
Wir haben keinen Gast. Ich möchte keinen. Ich bin mich rieche. Have you met me? Ich habe ein Augenbrauengesicht. Wie heißt das? Ein Ellenbogengesicht und ein Glübschi-Oberschenkel. Niemand möchte jetzt hier drin sein. Ich bin froh, dass du noch nicht gegangen bist.
Ich möchte über dein Augenbrauengesicht noch mit dir reden.
So, wir haben Wild Wild Country geguckt auf Netflix, eine Dokumentation. Und wir haben, du fässt sie gleich zusammen, weil ich sowas nicht gut kann, aber wir haben sie geguckt, weil der süße, süße Mats, den wir so lieb haben, uns die... Oder ist doch von Mats? Hm. Ist toll, mit dem, den habe ich neulich getroffen. Mit dem konnte ich schon darüber reden, wie ich es finde. Weil mit dir darf ich ja immer nicht reden. Der Mats weiß schon, wie ich es finde bis jetzt.
Okay, ich weiß, wie das Mats es findet.
Ach so.
Aber du ja auch.
Deswegen haben wir das geguckt. Und auch, weil gleichzeitig mir auf jeden Fall auf Facebook und so, ich überall immer gesehen habe, dass Leute darüber reden. Und das schien in irgendeiner Form relevant zu sein.
Ja, ja, ja. Das großes Gesprächsthema überall.
Deswegen haben wir es gekickt. Vielleicht möchtest du es kurz zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob es geht, aber vermutlich.
Ich probiere das mal. Sechsteilige Dokumentation. über Bhagwan. Ich bin so ein bisschen verblüfft, dass ich gemerkt habe, dass Leute gar nicht wissen, wer Bhagwan ist.
Ich wusste auch nicht, wer Bhagwan ist. In den
80er Jahren, als ich ja ein Teenager war oder sowas.
Da war ich gerade geboren.
Da war das ein großes Ding, diese Sekte und wurde groß vorgewarnt und sowas. Also Bhagwan war ein Guru in Indien, der eine sehr tolle, also Sekte ist ja, also kann man jetzt drüber, haben die auch selber gegen geklagt in Deutschland, ob man sie Sekte nennen darf. Große Philosophie, die so eine aufregende Form von Meditation mit so Urschrei, Ausrasten, Schütteln und sowas hatten. Und er hat, was ein bisschen originell war, in seiner Philosophie verbunden, also einmal diesen ganzen Esoterik-Krams, freie Liebe und alles, aber auch die große Umarmung des Kapitalismus. Also hier, ja.
Ich wollte nur sagen, die nennen sich selber zu irgendeinem Zeitpunkt materialistische Spiritualisten, was ich ganz treffend fand.
Genau, und materialistisch war vor allem er, weil er auch irgendwie zu einem Zeitpunkt 90 Rolls-Royce oder sowas hatte. Und was ein bisschen weniger bekannt ist, also diese Bewegung war weltweit, was ein bisschen weniger bekannt ist, ist diese Episode, und davon handelt dieser Sechsteiler, in Oregon. Es gab eine Phase, wo er in Indien wohl nicht so gut gelitten war, der Herr Bhagwan. Und dann hat er seine super persönliche Assistentin Sheila, hat er dann losgeschickt zu sagen, guck doch mal in Amerika, ob es da nicht einen schönen Ort gibt, wo wir uns so ansiedeln können und so nach unserer Fassung leben. Und dann hat sie so eine alte verlassene Ranch gefunden am Ende der Welt in Oregon, im Nachbarort. Der Nachbarort ist Antelope, irgendwie 45 Einwohner oder sowas, riesiges Gelände, und die haben dann in kürzester Zeit mit ihren ganzen Anhängern das Bhagwan-Paradies auf Erden gebaut. Die 45 Anwohner fanden das nicht so toll, die anderen Amerikaner auch nicht. Und es entwickelt sich dann eine große Kriminalgeschichte mit allem, was man sich dazu vorstellen kann. Also es wird tatsächlich riesig erfolgreich, so Tausenden ziehen die dahin, bauen ihr Paradies auf, werden bekämpft von den örtlichen Einwohnern, kämpfen zurück mit allen Mitteln, mit Mordanschlägen, mit Vergiftung des Wassers.
Erzähl noch nicht so viel, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe 4 Folgen gesehen und weiß es noch nicht.
In der ersten Folge alles einmal kurz aufgezählt.
Aber erzähl das nicht, weil ich das tatsächlich mit Absicht extra auch nicht google, weil ich das gar nicht kenne und so erzählt haben
möchte. In der ersten Folge aber alles einmal aufgezählt, was kommt. Also die ganze Palette von Straftaten wird einmal kurz aufgezählt. Wurscht.
Naja, ja.
Diese beiden Filmemacher heißen Chapman und McLean Way, und die haben da jetzt einen Sechsteiler rausgemacht. Die haben ein paar von den Leuten noch interviewt, unter anderem die Sheila, seine persönliche Assistentin, und örtliche Einwohner, und haben ganz viel Material aus lokalen Fernsehsendern von damals zur Verfügung, und das ist so die Geschichte.
Richtig. Ich wollte kurz, weil du sagtest, wer die Macher sind. Es ist gleichzeitig aber eine Produktion von den Duplass-Brüdern, die wiederum die Erfinder des Mumblecores sind. Der eine, der bei Parenthood den bärtigen Sohn spielt, der andere spielt in einer anderen Serie, die wir auch gesehen haben. Habe ich schon mal erzählt. Tatsächlich die so Mumblecore-Mitbegründer. Die machen lauter so Indie-Kram wie auch Parenthood und so weiter und so fort. Von denen ist die Produktion. Ich würde gerne anfangen noch nicht über den Inhalt, sondern über die Machart zu reden, weil mich das total flasht. Ich muss dazu sagen, ich kannte all das nicht. Das ist 3 Jahre nach Jonestown, dem großen Selbstmord, Sektengedöns passiert, weshalb das auch erklärt, dass da 3 Jahre später die Amis ein bisschen unentspannt sind.
Das erklärt das, aber ja.
Nein, wir sind, um es zeitlich einzuordnen, ist das, da war man gerade noch besonders empfindlich, was so Sekten angeht. Aber ich glaube, es ist inzwischen der Standard wahrscheinlich bei Netflix-Geschichten oder einfach bei Produktionen mit Geld. Ich liebe, wie das gefilmt ist, schon wieder. Es ist einfach hochwertig, geile Kameras, Spielfilmkameras, es sieht unfassbar schön aus. Und weil ich eben gar nichts wusste, finde ich, dass sie die erste Folge ganz besonders gemacht haben. Denn wenn man nichts weiß, wird das wie so ein komischer Thriller am Anfang aufgezogen. Du siehst immer nur die Einwohner, die darüber sprechen, dass auf einmal rot gekleidete Menschen, das war dieser Sekte, genau. dass sie alle Orange- oder Rottöne tragen, auf einmal überall in dieser winzigen Stadt von 40 Einwohnern Menschen rumlaufen, die alle rot gekleidet sind. Niemand weiß was. Auf einmal kommen die von überall. Auf einmal bauen die innerhalb von einem halben Jahr eine Stadt mit Einkaufszentrum und Restaurants und so weiter und so fort. Und ich wusste eben überhaupt nicht, was es ist und wo es hinführt, und dachte so, geil. Das war auf so eine tolle Art gruselig. Und dann wird schnell erklärt, worum es geht und dass es sich eben so hochschaukelt. Aber ich finde es unfassbar hochwertig gefilmt. Es ist dankbar, dass es, wie du schon gesagt hast, unglaublich viel Material gibt. Das Schlimme an Dokus ist ja immer, wenn Leute anfangen, Sachen nachzuspielen. Aber die haben sich ja selber auch so krass gefilmt.
Es gab wohl, also teilweise ist es, dass die auch, die hatten halt auch Bock an PR und die haben teilweise selber sich gefilmt damals. Die haben auch teilweise genau. Die Kamerateams reingelassen. Es war also so eine Mischung aus Paranoia. Oh Gott, wir schotten uns total ab. Und nee, kommt doch rein und zeigt uns, wie toll wir sind. Deswegen gibt es ganz, ganz viel Filmaufnahmen, wo man denkt, wie kann das sein, dass da überhaupt jetzt immer jemand dabei war?
Aber es ist halt so befriedigend, weil du einfach so viel Material hast und nicht so oft. Ich kenne Dokus, da werden Sachen immer wieder wiederholt oder nachgespielt oder Fotos und du hast durchgehend Material.
Ich muss an der Stelle, also das finde ich, ich liebe das schon für dieses Material, dieses 80er Jahre amerikanische Lokalfernsehen. Ich finde das so geil. Die spielen auch damit. Manchmal, wenn du drauf achtest, merkst du manchmal, dass sie die gleichen künstlichen Verfremdungseffekte haben, die so 80er Jahre von VHS-Kassette abgefilmt Effekte, den sie auch noch künstlich nutzen, um so Schnitte zu machen. Das ist eigentlich, finde ich, für eine Doku ein bisschen heikel. Aber ich glaube, die haben den gleichen Bock wie ich darauf, diese Art, wie die Nachrichtensprecher da stehen, wie die Reporter vor Ort sind. Also jetzt nicht nur dieser dokumentarische Teil, wir filmen einfach diese komische Sekte, sondern diese ganze Art, wie das präsentiert wurde. Ich habe allein daran so viel Spaß, das zu gucken.
Ich finde es auch toll. Es zeigt auch tatsächlich so Journalismus in den 80ern, weil man auch oft Ausschnitte aus Talkshows sieht, wo Sheila, darum geht es ja so ein bisschen in der Geschichte, dass die den irgendwann jetzt nicht ablöst, aber am Anfang ist es noch der Guru, in dessen Augen alle versinken und der setzt sich dann innerhalb dessen immer leichter oder immer mehr in den Hintergrund und dann übernimmt diese Assistentin Sheila.
Also in der Öffentlichkeit, sie ist so seine Sprecherin und sie ist extrem tough und legt sich mit allen an und sowas.
Aber auch vor der Gruppe erscheint er ja kaum noch. Man sieht ja, also sie spricht auch vor dieser, wir sagen jetzt mal Sekte, obwohl...
Ja, sagen wir ruhig Sekte.
Ich weiß nicht, lass uns Gruppierung sagen.
Nee, lass uns Sekte sagen. Ich muss, solange wir noch über die Machart reden, ich habe ein riesen Beschwerde. Die Musik geht mir dermaßen auf den Sack. Es liegt die ganze Zeit, Musik drunter. Ich glaube, es gibt keine einzige Szene, wo nicht so eine dramatische Geigen-Filmmusik drunter liegt.
Ja, viel Streicher.
Und es gibt einige Momente, da ist das ganz toll. Und also manchmal funktioniert das auch total, weil es dich mitreißt. Aber es ist die ganze Zeit da drunter. Es macht mich wahnsinnig.
Also ich habe mir hier aufgeschrieben, tolle Streichermusik. Mhm. Ich mag auch, die tanzen ja ab und zu. Es gibt ja auch richtig schöne Musik. Es werden auch Lieder eingespielt.
Ja, ja, das ist alles okay. Aber
die Darkstreicher.
Ja, und vor allem, dass alles damit zugekleistert ist. Ich glaube, ich habe das nicht überprüft, aber ich würde annehmen, dass es fast keine Szene gibt, wo nicht künstlich nachträglich Musik drunter gelegt ist. Und das ist mir zu Fülle.
Mich nervt, aber das ist viel kleiner als Musik. Mich nervt. Ich finde ja den Look total schön, ich finde den Vorspann toll. Mich nervt die Schrift.
Ja, die Schrift ist affig.
Ja, die Schrift ist unfassbar schön, aber total beschissen zu lesen.
Ja, ist auch
vor
affig.
Vor allem, wenn dann dauernd so Ski, keine Ahnung, so super lange indische Worte eingeblendet werden und man überhaupt nur so nix.
Weißt du, ohne jetzt nicht auf den Zettel gucken, weißt du den Ortsnamen auswendig? Wie die den dann umbenennen, den auch Antelope wird dann umbenannt.
Rashnipuram.
Rashnipuram, ja.
Oh, guck mal. Ja, aber ich musste einmal auf Pause drücken und das brav abschreiben und mehrfach zu Hause auswendig lernen. Ja, ich würde dir gerne sagen, weil ich es auch noch nicht fertig gesehen habe. Ich habe 4 oder sind das nur 6 Folgen? Ich hatte das Gefühl, sind mehr. Dann habe ich 4 gesehen oder 5. Egal. Ich will dir kurz, als jemand, der keine Ahnung hat, wie das ausgeht und ob die jetzt tatsächlich die Bösen sind oder nicht, erzählen, wie ich mich damit fühle. Weil ich nämlich tatsächlich die ersten 3 Folgen dieser Sekte beim Aufbau zugesehen habe und dachte, na, aber ist doch ganz okay. Ich find's gar nicht schlimm. Niemand wird gezwungen. Alles ist, die sind doch irgendwie glücklich. Oh Gott, ich wäre wahrscheinlich ein wahnsinnig dankbares Sektenmitglied. Aber ein Teil von mir dachte, ich find's nicht schwierig. Niemand wird da zumindest, soweit man sehen kann, sexuell belästigt. Jeder darf ein Haus haben. Jeder hat Arbeit. Jeder darf 2 Bier am Tag trinken.
Wenn du Glück hast, wird dir da auch nichts reingemischt.
Ja, das ist der Punkt, wo es dann anfängt. Die fangen ja dann an. Ich weiß nicht, verrät man damit zu viel, dass die... Ach, na, vielleicht verrät man's nicht. Aber selbst... Oder vielleicht irgendwann fangen die an, Obdachlose aufzunehmen. Und da dachte ich auch noch, ach, wie süß. Und
in dem ganzen Land zu rekrutieren.
Genau, und dann verrät man vielleicht nicht, was dann damit passiert. Aber das ist so der Punkt auch in dieser Staffel, wo es anfängt, sich zu drehen. Weil davor war ich wirklich so ein ganz bisschen dümmlich eingefangen und dachte, ich find's gar nicht so schlecht. Gut, Rot wäre jetzt nicht meine Farbe. Aber ich würde gern Sachen aufbauen. Und das ist safe und das sieht schön aus. Weil vielleicht ist das eine gute Sekte. Und jetzt fängt's eben so ein bisschen an. Allerdings auch durch die amerikanische Regierung, die ein Dorn im Auge sind, das schaukelt sich so hoch, habe ich das Gefühl. Ne, Oregon, der Staat, hat das Gefühl, dass die da sich falsch ansiedeln und unternimmt dann Maßnahmen gegen die, woraufhin die Sekte wiederum Maßnahmen. Also es schaukelt schaukelt sich tatsächlich immer so stückchenweise hoch. Hier wird mit Waffen gedroht, zack, wird auf der anderen Seite sich bewaffnet. Ganz niedlich übrigens, die rosafarbenen Polizisten, das war so ein Moment, den ich ganz süß fand.
Ja.
Ja, nee, ja. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich nehme an, es wird sich noch ordentlich aufschaukeln. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ein Teil von mir dachte, ich wäre auch so ein guter Prishni-Purum-Mensch.
Du machst auch gerne, du hast auch gerne, dass dir jemand sagt, was du, und bist, gehst so unter in so einer großen Menschenmasse.
Am Anfang, finde ich, ist das noch nicht so.
Aber die sind alle schon so Teil von so einer großen Menschenmasse. Das frage ich mich gerade, ob du das schon, ob du auch so in Reihe 70, die 216. von rechts, die im Takt mit allen anderen so urschreit.
Echt? Ja.
Das könnte ich gar nicht.
Ich mag das, wenn Leute das Ruder in die Hand nehmen, wenn sie wissen, wie man es führt.
Nein, nein, ich meine das umgekehrt. Könntest du Teil von so einer Masse sein? Und ich meine das gar nicht.
Ich glaube.
Okay, weil das kann ich gar nicht. Und jetzt gar nicht, weil ich.
Ich glaube schon, du
kannst
ja
toll individuell bin, sondern weil mich das wirklich
abschließt. Du kannst doch innerhalb einer Masse immer noch ein Individuum sein. Was? Ich meine es ernst?
Nein.
Hä?
Also ich könnte nicht Teil von so einer Masse sein.
Ja. Geht es generell um Massen oder um diese Art von, die Größe der Masse?
Bei
die
mir, worüber ich jetzt rede, ist generell Massen. Es ist jetzt nicht, dass ich besonders bei Sekten nicht Teil davon sein könnte, sondern ich habe generell ein Problem damit, Teil von der Masse zu sein.
Ich auch, nur Sekten finde ich geil.
Ah, so
Insekten fühle ich mich richtig wohl.
Ja.
Insekten. Okay, ja, aber das finde ich daran spannend, dass ich muss mich dauernd ermäßigen, nicht zu googeln, weil ich natürlich so ein großer Dokumentations-Googler bin. Jemand, der bei Making a Murderer, musste ich mich auch dauernd auf die Finger haben, weil ich dachte, ich will wissen, wie es ausgeht. Habe ich jetzt extra nicht gemacht und ich finde es wirklich spannend. Ich bin gerade an einem Punkt, wo es so ein bisschen durchdreht.
Aber diese moralische Ebene, und das ist jetzt kein Spoiler, die bleibt spannend. Ich find,
okay, cool. Also, das fände ich aber auch wichtig.
Ich finde, es fängt an mit den Einwohnern da vor Ort, die alle furchtbar am Kotzen sind. Und du hast so das Gefühl, dass das eigentlich aus deren Sicht erzählt wird. Und dann dreht sich das so nach wenigen Minuten zum ersten Mal, dass man denkt so, ach nee, guck mal, die erzählen alle eigentlich, wie toll dieser Guru ist. Und ich glaube, ich bin wirklich nicht anfällig für Sekten oder auch nicht die gut zu finden. Und ich finde, du kriegst aber trotzdem mit, wie diese Leute, die vor der Kamera sind und das erzählen, warum die diesen Bhagwan folgen. Man so ein bisschen muss man es ihnen glauben, wenn die sagen, was der für eine tolle Aura hat. Aber
schöne Augen.
Ja.
Wird immer wieder gesagt. Dann habe ich in seine Augen geguckt.
Aber das erste Überraschende ist auch, also ähnlich wie du es jetzt beschreibst, dass man mitkriegt, das wird eigentlich aus deren Sicht ganz viel erzählt. Und eigentlich sind oft, also entweder sind so diese Amerikaner, die da schon sind, die Bösen, die Engstirnigen, oder sogar, wie du es beschreibst, dass sich das eigentlich wegen denen hochschaukelt. Die wollen da nur ihr Paradies hinbauen und dann sagen die Nachbarn, wir wollen die aber hier nicht haben. Und es ist ein bisschen heikel in Amerika, mit so gegen Religionen vorzugehen. Aber dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwelche in Kleingedrucktes in den Planungsgesetzen für die Ranch oder sowas finden, dass die da eigentlich kein dreistöckiges Haus hinbauen können. Und machen ihnen so das Leben schwer. Und also genau wie du sagst, dann der Gegenschritt, wenn die sich dagegen wehren, ist dann aber auch immer schon mal drei Nummern höher. Also wir versuchen jetzt mal hier dann versuchen wir euren Ort zu übernehmen. Dann stellen wir hier den Bürgermeister, dann den Ort um. Aber es ist so nachvollziehbar.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist so ein bisschen mein Problem immer. Deswegen bin ich, glaube ich, so verwirrt, weil ich denke, die haben wirklich nicht doll angefangen. Also weil das Areal, was sie gekauft haben, ist halt nicht direkt neben diesem Ort. Das ist schon, das ist so weit entfernt, dass es dich als Antilope gar nicht so dringend stören müsste.
Außer, dass da natürlich sofort dann 1000 Leute sind und du bist dann daneben an mit deinen 45 Senioren.
Ja, aber dann floriert doch da das richtig gut, dachte ich. Hast du eine Seite? Weil ich habe so, hast du das Gefühl? Das meine ich, glaube ich, bin auch nicht sektenanfällig. Mir geht's nicht um Bhagwan. Ich finde einfach das niedlich, wie die sich da was aufbauen, dass die eine bessere Welt bauen wollen.
Und dabei sehr, sehr viel Geld verdienen. Also das hat schon.
Aber habe ich noch nicht verstanden, womit die ihr Geld verdienen? Aber es ist
weil alle, die da hinkommen, natürlich irgendwie sich dann auch sofort die ganzen Souvenirs kaufen. So sind halt diese kapitalistische Art und die nehmen denen schon sehr schnell das Geld ab. Zwingen jetzt niemanden dazu, aber.
Das Geld wird von den Leuten, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo die Kohle herkäme
eigentlich. Das habe ich vielleicht nicht. Das ist ganz viel auch bei diesen jährlichen Festivals, wo die alle hinkommen und da kommen die aus aller Welt, kommen die dann hin. Das müsste irgendwie auch schon in Folge 2 oder 3 oder sowas gewesen sein.
Ja, aber das war doch erst danach, dachte ich. Ich habe mich schon gefragt, wie die in einem halben Jahr dieses wirklich, die haben einfach eine gottverdammte Stadt mit mehrstöckigen Gebäuden und so gebaut.
Die haben wahrscheinlich dieser große.
In Indien haben die schon angefangen, Geld zu eiern.
Ich brauche jetzt einfach hier nochmal ein paar Millionen.
Ja, okay, verstehe.
Und dann hat der musste ja auch aus Indien weg aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich war das auch alles nicht mit rechten Dingen, mit der Steuer und wer weiß
was. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
Aber also ich finde, diese Ambivalenz bleibt ganz toll. Es ist also irgendwann ist klar, dass eine der beiden Seiten in einer Weise alle Grenzen überschritten hat. Ach, sie ist fast dann doch gespoilert. Also ein paar Dinge an irgendwelchen Stellen kannst du auch nicht mehr diskutieren. Ja. Da kannst du das auch nicht mehr zurechnen und nicht sagen, aber die anderen haben angefangen und sowas. Und trotzdem bleibt
es bis zum... Ich weiß original nicht, wen du meinst von beiden Seiten.
Okay. Gerade. Und trotzdem bleibt es bis zuletzt, finde ich, so ein Widerspruch, dass die Sektenleute eigentlich was Gutes sich aufbauen wollen und du auf der anderen Seite irgendwie engstirnige, kleine Pisser hast. Das manifestiert sich halt alles in dieser Person, in dieser Sheila.
Ich wollte gerade sagen, das kommt ja alles mit Sheila.
Die dann großartig ist, ja. Auf eine Art, die erzählt auch, die hat eine Lust, also jetzt vor der Kamera zu sitzen, die hat auch damals schon offenbar sehr, sehr große Lust, da vor der Kamera zu sitzen und die ist halt in diese ganzen Talkshows gegangen und hat gesagt, also jede Aufmerksamkeit ist gut und hat so alle Register gezogen und hat die dermaßen provoziert
und
hat
so viel Spaß daran. Und so, die macht es auch toll.
Und heute sitzt die vor der Kamera, ist eine alte, schöne, ältere, alte Frau und erzählt das auch mit einer großen Lust und ich finde, die hat ganz viel Ausstrahlung, es ist auch schwer, sich dem zu entziehen.
Dann können die doch nicht die Bösen sein.
Und du hast dann auch, ich würde jetzt so gerne, ich erzähle den Schluss nicht, aber es bleibt ganz, ganz bis zum Ende, bleibt diese Ambivalenz da, also im Grunde sind beide Seiten einfach böse. Aber was Sheila angeht, finde ich das ganz faszinierend, in welchem Maße die auch die Filmemacher, ist mein Eindruck, bewusst am Ende zulassen, dass du die auch toll findest. Ja. Das Ende ist eins, was, also das macht da keine Türen zu. Es macht eigentlich eher so.
Ja. Wobei ich finde, das macht es von vornherein. Man weiß ja irgendwie eigentlich schon, weil in der allerersten Folge direkt am Anfang, das ist auch so eine tolle Art von Vorstellung, die das ganz schön ineinander geschnitten haben, die so ein langsames, glorifiziertes, der Bhagwan kommt nach Amerika, immer zusammengeschnitten mit so Gerichten und Presse und so. Du hast quasi immer das Gefühl, das wird noch kommen. Vielleicht meintest du das mit, das wurde dann schon erwähnt, was noch an Schlechten kommt.
Es erzählen am Anfang, die Anwälte, Staatsanwälte, so erzählen alles auf, was alles
bestraft. Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Aber es gibt auch diese Art von Vorspann, wo es einfach so ineinander geschnitten
aber
wird.
Aber es gibt
und das
ganz
ist geil.
Am Anfang zählt Sheila auch auf, was ihr alles von Gerichten vorgeworfen habt. Versuchter Mord, dieses. Und dann sagt sie, dann zählt sie das alles auf, alles versucht. Und dann sagt sie den schönen Satz, ich bin eigentlich nicht dafür bekannt, dass ich Dinge nur versuche.
Ja, stimmt.
Und dann Pause, und dann fügt sie noch hin dran, das war ein Witz. Aber du merkst, dass genau diese Lust ist, dass sie eigentlich viel schlimmer als des versuchten Mordes angeklagt zu sein, was ist das für eine Unverschämtheit, wenn ich jemanden ermorden wollte, dann hätte
ich das
gemacht.
Wenn dann bitte richtig.
So.
Also es ist tatsächlich ich glaube, davon lebt es vor allem, dass man die ganze Zeit hin und her gerissen ist zwischen, oh Gott, aber eigentlich finde ich die Idee gar nicht so schlecht, aber das ist, glaube ich, und man ist die ganze Zeit...
Und ich finde aber auch ganz auf einer ganz banalen Ebene diesen Altersunterschied, das spielt halt alles Anfang der 80er, haben wir das schon gesagt?
Ja, 81.
Und zu sehen, wie die Leute, der Anwalt zum Beispiel, der heute irgendwie 70 oder sowas sein müsste, der Anwalt von Bhagwan, und der heute so ein gediegener älterer Herr ist und der damals so ein ganz peinlicher, eifriger, so ein Jünger ist. Und also einfach diesen zu sehen, wie Leute in diesen 40, sind noch nicht mal 40 Jahre, 35 Jahren gealtert sind und diese ganzen Aufnahmen zu haben. Es gibt so eine Frau, die auch so eine Mitläuferin ist am Anfang und später eine immer größere Rolle hat und so. Und die, das ist eine total sympathische, nette Frau. Und die dann aber auch zu sehen, wie sie damals in diesen Filmaufnahmen auftaucht und auch nicht immer nur tolle, nette Sachen macht.
Ja, das ist mir ein bisschen egal, ehrlich gesagt.
Diese Altersgeschichte, echt? Ich fand das also vor allem bei diesem Anwalt fand ich das phänomenal, wie der gealtert ist und wie der damit, die hatten auch diese absurden, die hatten alle absurde Brillen. Auch das.
Ja, sobald, Mann, das war Anfang der 80er, da war nichts schön.
Sobald in diesen Lokalfernsehnachrichten irgendwie so das normale Volk auftaucht und die wirklich diese 60-jährigen Amerikanerinnen da am Ende der Welt, die albernsten Frisuren und Brillen.
Aber das waren die Zeit. Frech. Darüber werden die Leute in ihren Fernsehpodcasts, in ihren Podcast-Postcasts in 30 Jahren, Leute, die einen Podcast über Podcasts machen, dann werden die über uns einen Podcast machen und sagen, wie, dass wir richtig gut waren, aber mega albern ausgesehen haben.
Nein.
Doch, weil in 35 Jahren ist dein kariertes Hemd auch mega peinlich und meine weißen Chucks.
Du hast keine weißen.
Weißen Chucks. I do have white. Guckst du mich gar nicht an? Hier, guck.
Oh, sind das Chucks? Ja. Früher hast du die immer auf so einen Stuhl gelegt. Warum machst du
weil
das eigentlich?
Weil hier ist alles an, weil ich mit meinem Schweiß am Stuhl festklebe. Also, wir möchten das empfehlen.
Ich empfehle das. Ich würde Musik nochmal. Aber sonst empfehle ich das.
Mich hat die nicht gestört. Ich fand die sogar schön.
sonst empfehle ich das sehr.
Ich auch.
Bin wirklich
ich will noch weiter gucken, ich bin noch nicht so weit.
Bin wirklich verblüfft, weil in den 80er Jahren aufs Gymnasium sind die Backwaren-Sekten, das war so ein großes Thema und ich fand es echt lustig zu sehen, dass so die alle Leute, denen ich das erzähle, so, hä, wie heißt der und wie heißt diese Sekte nochmal, was soll das gewesen sein?
Ja.
Ganz großes Ding auch in Deutschland. Deutschland spielt auch eine große
ich
Rolle.
Ich wollte gerade sagen, ja. Und sie wohnt, und Sheila wohnt ja auch in der Schweiz, was ja auch so gut wie Deutschland ist. Deutschsprachig teilweise.
Schweiz ist die Schweiz Deutschland.
Also bei, und ich war ja aber auch DDR-Kind. Ich weiß gar nicht, kann sein, dass wir davon gar nichts gehört haben. Ich bin 79 geboren, da war ich gerade 2.
Ihr hattet diese Trabis nur, ne? Aber sonst keine.
Trabi-Sekte. Ja. Naja. So. Konnichiwa. Wir haben als drittes heute. Wer hat uns das empfohlen?
Der liebe Max. Der wunderbare Max.
Ja, der, nicht zu verwechseln mit dem wunderbaren Mats.
Ja, das ist schwierig.
Das sind unsere Fans.
Wobei der Max eigentlich auch Maximilian heißt. Ich weiß nicht, ob das hilft.
Nee, der Mats heißt Maximilian.
Ach fuck, ja, dann hilft das gar nicht.
Und super unangenehm. Das hat der Max. Max hat uns damals auch RuPaul's Drag Race empfohlen. Oh, der Max empfiehlt tollen Trash. Bin ich dran? Achso, ich bin vermutlich dran.
Haben wir schon gesagt, wie es heißt?
Nee, Terrace House. Terrace House auf Netflix ist ich glaube, ist schon die 8. Staffel, glaube ich. Ist eine japanische Reality-Sendung. Ich glaube, ich dachte erst, boah, das gab's ja so noch nie. Ich glaube aber, The Real World war damals auch so, ne? Denn der Clou ist so ein bisschen, es gibt ein Haus, 6 Menschen, die einziehen, aber im Gegensatz zu Sachen wie Dschungel oder Big Brother oder What the Fuck, dürfen die jederzeit Freunde sehen, Familie sehen, auf ihr Handy gucken, gehen arbeiten von dem Haus. Im Grunde sind die einfach für einen bestimmten Zeitraum eine WG, werden da gefilmt, nicht von fest installierten Geheimkameras, sondern da scheint immer irgendwie ein Team rumzustehen.
Wahrscheinlich gibt es ein paar fest installierte auch, aber.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es gibt auch nur so 2 oder 3 Positionen, aus denen gefilmt wird. Was es aber, darüber können wir gleich reden, ganz angenehm alles macht, finde ich. Das ist also die Grundgeschichte. Das sind 45 Minuten pro Folge und wird unterbrochen von so einer Art Panel, wir reden ja nicht, aber wie wir es finden, aber es wird zwischendurch 2 oder 3 Mal pro Folge in so ein Studio geschaltet, wo 6 asiatische, ich glaube nicht alles Japaner, aber auf jeden Fall sagen wir mal japanische, stimmt
nicht,
aber
japanisch.
Schauspieler, Comedians, irgendwelche Berühmten, das wissen wir alles nicht. Die sitzen da entspannt und um einen Tisch rum.
Gucken sich das an
oder tun so, das wird nicht so richtig klar, und reden dann darüber, über genau was eben passiert ist. Ein Prinzip, was ich ja schon immer gut fand, was ich eigentlich auch gerne mal fürs Fernsehen machen würde, was wir ja manchmal so ein bisschen auf Übermedien machen, wir 2 zusammen. Und dann wird aber wieder zurückgeschaltet klingt auch Quatsch. Und das ist im Grunde das ganze Ding. Es gibt jetzt 8 Folgen, ich habe alle 8 gesehen, die sind aber nicht, das scheint erst der erste Teil der Staffel zu sein.
Genau, die läuft gerade aktuell, die Staffel. Okay. Ich glaube die ersten 6 Staffeln oder sowas liefen nur im japanischen Fernsehen. Jetzt wird es von Netflix co-produziert, genau. Und läuft dann parallel auch auf Netflix. Auf Japanisch mit englischen Untertiteln, muss man sagen. Wahrscheinlich auch mit deutschen Untertiteln.
Ich habe deutsche Untertitel, jetzt ist ja auch Quatsch. Jetzt muss ich ja nicht mit 12 verschiedenen Sprachen arbeiten.
Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Jetzt, wo ich es gesagt habe, dachte ich, vermutlich kann man ja auch...
Naja, wir haben extra die aktuellste geguckt. Es gibt aber noch 12 genau. andere, die auch nicht alle Terrace House
heißen. Open and Closed Doors, Opening and Closing Doors oder so heißt die wir geguckt haben.
Genau, aber es heißt auch nicht immer Terrace House. Es heißt dann manchmal Boys and Girls on Hawaii, keine Ahnung.
Ist aber auch Terrace House,
Und? Also ich habe alle 8 Folgen gesehen.
Ja.
Und du? Wahrscheinlich 3. Alle 8, ja.
3 habe ich geschafft.
Und, wie findest du es?
Wie soll ich das denn jetzt zusammenfassen? Das hätte ich mir vorher mal überlegen können, ne?
Ja.
Es ist sehr faszinierend. Es ist sehr speziell. Ja. Ich glaube nicht, dass ich mehr als 3 Folgen durchhalten werde.
Ja.
Also ich glaube, ich bin dann jetzt auch damit durch.
Okay.
Es ist unglaublich langsam. Es gibt irgendwie einen amerikanischen Artikel, im Internet findet man den auch, der sehr schön das als so eine Art Gletscherunterhaltung beschreibt. Mit der Geschwindigkeit eines Gletschers entwickelt sich das alles. Es ist von einer unfassbaren Langsamkeit. Es gibt eine Szene, die eigentlich das alles für mich zusammenfasst, wo dieses Panel da irgendwann sitzt und mit diesen Untertiteln ist das auch so schön und die so sagen, und nächste Woche, ja, vielleicht passiert ja was. Es passiert fast nichts. Das Ganze ist aber dabei sowas von gediegen und so toll gefilmt.
Unfassbar schön gefilmt schon wieder.
Unfassbar schön. Auch das Haus, die ganze Einrichtung. Die Menschen sind auch so schön. Es sind auch fast alles Models oder wären gerne Models oder versuchen nicht mehr Models zu sein.
Ja, das finde ich eher an der... Naja, 2 sind Models. Die anderen, es gibt so 2 schöne, 2 durchschnittliche und...
Aber es wollen noch mehr Models werden, glaube ich.
Ja, ja, ist auch wurscht. Aber ich, ja.
Es ist sehr also ich fand das faszinierend, mir das anzugucken, dass es das gibt. Ich werde das nicht weiter gucken, weil, und ich glaube, es ist aber teilweise, also es gibt so einen gewissen Hype darum. Und ich glaube, ein Grund für diesen Hype ist das, weswegen ich das nicht weiter gucken kann. Du kannst nichts nebenbei machen, weil du diese verdammten Untertitel
lesen musst. Alter Falter, da geht aber nichts, noch nicht mal Zähneputzen so
ist,
richtig.
Eigentlich ist es exakt die Art Fernsehunterhaltung, für die du dir ein anderes Hobby suchst, was du nebenbei machen kannst. Ja. Was aber nicht geht, weil du die verdammten Untertitel sehen musst. Und ich glaube, das ist Teil des Reizes, dass du halt wirklich auch das Handy weglegen musst und dann wirklich 45 Minuten auf den Fernseher starrst, wo trotzdem fast nichts passiert. Ich bin dazu nicht mehr in der Lage.
Nee. Also ich hatte auch so ein paar Momente, wo ich denke, mach ich mal schnell, kochen geht jetzt gerade nicht. Also ich hatte wirklich, weil ich so gewöhnt bin, dauernd den Computer von A nach B getragen, um da irgendwas zu machen, nur um dann bei B rumzusitzen und wieder auf dem... Also das geht nicht, aber ich dachte, das könnte uns ein bisschen was beibringen wieder, was wir verloren haben.
Ja,
na klar,
das meine ich ja.
Ja, ist aber doch schön, aber willst du gar nicht.
Nee.
Ich finde es irgendwie gut. Ich habe eine Weile gebraucht, um reinzukommen, weil es stimmt tatsächlich, es passiert nichts. Und ich fange an, das wirklich zu lieben. Ich finde es erstens auch, wie du gesagt hast, so schön gefilmt, dass es einem fast die Schuhe auszieht.
Ich weiß auch nicht, wie sie das machen. Also, dass du also ja, da müssen Kamerateams sein. Das sind diese neuen
Kameras.
Nein, ach so, aber die müssen da ja rumstehen. Ich finde, du hast ja auch an keiner Stelle das Gefühl, dass die sich beobachtet fühlen. Dafür, dass das so inszeniert ist und dass du manchmal auch das Gefühl hast, so wie die passend auch sitzen. Es gibt ein tolles YouTube-Video, wo jemand das analysiert hat, wie das alles geschnitten ist. Manchmal denkst du, dass eigentlich jemand zwischendurch dem immer, könntest du dich auf dem Sofa vielleicht...
Ja, aber ich glaube, dass das auch passiert, weil das ist der einzige Teil, der mir so ein bisschen die Reality-Lust wegnimmt. Es wirkt nicht so richtig geskriptet, aber dadurch, dass die im Grunde auch immer nur vor dem großen Tisch im Wohn-Esszimmer... Die Kamera steht immer an der gleichen Seite, nämlich an der Kopfseite des Tisches und da sitzen die Leute und essen und reden miteinander.
Ganz symmetrisch,
und
ganz genau. die totale
und,
ist. Ja.
Und was wollte ich sagen? Du bringst mich heute durch.
Dass dich das ein bisschen rausbringt, dass es nicht so Reality ist.
Also ich glaube, dass die tatsächlich ein paar Mal irgendein Redakteur sagt, und jetzt frag mal, wie ihr Tag war oder so, weil da augenscheinlich ist da die Kamera nicht 24 Stunden am Tag, sondern nur so zu ausgewählten Momenten. Und ich glaube, dass die sehr wohl die Insassen dazu ermuntert werden, bestimmte Themen aufzugreifen, weshalb dann eben auch nicht so viel Drama passiert, weil die Kamera eben nicht die ganze Zeit da ist, sondern zu bestimmten Zeiten. Und ist eben auch ein Kamerateam ist, da benimmt man sich vielleicht nicht so daneben. Das ist der Teil, der es nicht so crazy macht. Aber aus irgendeinem Grund finde ich es unglaublich befriedigend zu gucken, weil es so leise ist, weil eben kein Stress, ich brauche ja diesen Stress nicht. Mir reicht das, Menschen beim Lesen zu erleben, zuzugucken.
Oh, beim Lesen, das wäre das nächste Format.
Und es passieren auch Sachen später, nicht besonders viele und sie passieren auch erst in Folge 4, 5, also das hast du alles nicht gesehen. Ein ganz bisschen was kommt auch zu Potte.
In Folge 2 macht der Koch macht eine Suppe, die ein bisschen dünn ist. Da wird bis in den Anfang der nächsten Folge hinein noch drüber geredet.
Ja, ich kann das ewig gucken, ist mir egal. Was auch wirklich, darüber hat mir ganz am Anfang Witze gemacht, auch lustig ist, dass es eben auch wirklich ein kultureller Unterschied ist. Ja. Die sind zu höflich. Oder vielleicht jetzt, ich habe so ein bisschen Angst, dass es rassistisch wird, aber es wirkt alles sehr japanisch. Es wirkt alles sehr höflich. Das ist jetzt deren Tradition, dass man sich tatsächlich begrüßt und bedankt mit eben wirklich Hände vor die Brust und Kopfnicken. Und allein als die sich am Anfang alle kennenlernen, wie viel da mit dem Kopf genickt und danke. Und die entschuldigen sich dauernd für nichts. Das ist so wie so ein Hallo und Tschüss ist bei denen noch. Und außerdem, sorry, permanente Entschuldigung und Genicke und so Ruhe, der permanente Drang nach Selbstoptimierung. Also die reden auch dauernd darüber, das kann ich noch nicht so gut, darin muss ich besser werden. Das hörst du ja in Deutschland nicht, das würde ja niemand auf der Welt so sagen. Bei denen gehört das, glaube ich, zur Erziehung dazu. Es ist alles wahnsinnig still und höflich und danke und kann ich vielleicht und wollen wir gemeinsam ein Fußbad nehmen, aber getrennt. Konnichiwa.
Es gibt einen, der ist, glaube ich, 17 oder 18, das ist der Koch werden will. Und der ist wirklich ein Kind, ehrlich gesagt.
Der an den Zwiebeln gerochen hat, ne?
Der auch an den Zwiebeln im Supermarkt an den Zwiebeln gerochen hat. Auch das wird später, ich hab da auch gestutzt und auch das wird später dann diskutiert, was mag er da gerochen haben. Also von dem Panel dann.
Lass uns
dann
auch auf jeden Fall nochmal über das Panel reden. Okay. Genau, aber den Moment dachte ich auch, ja, warum nicht an den Zwiebeln riechen, wie die wohl ob die wohl reif sind.
Und dann gibt es einen professionellen Snowboarder, der ist irgendwie schon Anfang 30. Und der erzählt so ein bisschen aus seinem Leben und wie schwer das ist. Und dann sitzen die beiden nur auf dem Sofa in dieser wunderschönen Umgebung und erzählen sich so. Und dann der 19- oder 18-Jährige hadert so mit sich selber, weil er auch irgendwie die Uni geschmissen hat und seine Eltern auch nicht mehr so richtig Kontakt hat und da nicht mehr
wohnt. Die Kochschule hat er auch geschmissen.
Ja. Und dann beschließen, erzählen die sich beide aus ihrem Leben und dann sagt so der Junge, aber ich habe jetzt wirklich beschlossen, dass ich härter arbeiten möchte, weil das muss ich auch, bin ich auch meinen Eltern schuldig. Und das müssen wir beide. Und dann sagt der Snowboarder, der offensichtlich nach allem, was er vorher erzählt hat, sich kaputt arbeitet und sein Leben so richtig im Griff hat. Und wo vorher schon eine andere Frau im Zimmer, ich bin so neidisch, dass du so ein glückliches Leben bist. Und dann sagt, nein, ich muss auch härter arbeiten. Ich muss noch härter arbeiten. Und dann weinen beide ein bisschen und dann sagt einer, dann lass uns jetzt doch in die heiße Wanne gehen zusammen.
Ja.
Und das ist gleichermaßen so schlimm und toll und schön.
Aber ich finde es noch nicht mal schlimm. Ich habe nur das Gefühl,
dieses Arbeits-,
ja, aber ich finde, dass so japanisch ist, habe ich das Gefühl, dass es gar nicht, die sind gar nicht kacke. Das ist einfach deren Mentalität.
Aber das weiß ich nicht.
Aber so rede ich mir das schön.
Okay.
Man weiß es ja auch nicht. Ich glaube, dass das etwas sehr Asiatisches ist.
Rassismus als...
ich meine das ganz positiv. Nein. Ich glaube, diese Selbstoptimierung ist tatsächlich etwas sehr Asiatisches. Und dieses permanente Arbeiten, an sich arbeiten und so, das ist da schon
es ist auch, krass. Ich bin da auch... Also das ist auch toll zu sehen, wie kultiviert die miteinander umgehen. Und das macht mich wiederum wahnsinnig, weil ich dann nicht umgehen kann.
So bist du nicht.
So bin ich nicht. Und es ist aber wirklich auch ganz schön zu sehen, wie die alle reinkommen, wie die miteinander umgehen, wie die diese Gespräche miteinander und ja.
Es ist tatsächlich trotzdem so, dass nichts passiert. Das muss man schon mal sagen, aber ich kann gut damit. Ich kann mich jahrelang angucken, wenn nichts passiert. lass uns über das Pendeln reden. Weil du das vorhin
so nebenbei entwickelt hast, sollen wir nicht mal so eine Reality-Show machen, wo man Leuten beim Lesen zuguckt? Das hattest du als kleiner Versprecher.
Ganz ehrlich, ich würde es gucken.
Das, aber auch so geil, mit so geilen Netflix-Kameras gefilmt.
Das ist
gefilmt.
So schön gefilmt, ne? Das muss ich nochmal sagen. Die Szene, wie das anfängt. Und es ist auch nicht nur schön gefilmt, sondern auch ein bisschen schön durchdacht. Also nicht nur das Bild von der Kamera ist schön, sondern auch, was man darstellt. Zum Beispiel, als sie einziehen ins Haus, siehst du von den ersten drei Leuten, die einziehen, erstens ist es komplett ohne Musik. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist. Ich meine die Einzugsszene. Über Musik müssen wir noch reden, weil manchmal ist es auch verstörend. Ja. Aber es ist ganz am Anfang komplett ohne Musik. Du siehst einfach wie in so einem schweineteuren Indie-Film, so sieht es ein bisschen aus, in einem Wald. Du siehst die Menschen, nur die Beine von denen, die einziehen und wie sie ihren Koffer hinter sich herziehen, dann siehst du sie von hinten und das Gesicht siehst du erst, wenn sie im Haus sind. Du hörst jedes Geräusch, die Steinchen auf der Straße, die Türklinke, es ist ganz still. Allein etwas so zu inszenieren ohne Eye of the Tiger oder was immer bei RTL 2. Naja, wenn die Ochsenknecht einzieht in so ein Haus, kommt doch immer irgendwas. Und diese Stille macht es so sexy. Allein die Mühe, allein sich zu überlegen, zeigt nicht von dem Model das Gesicht sondern und die Beine, das war ganz unsexuell, sondern einfach nur, da kommt ein Mensch und kommt rein. Das fand ich geil, das sah so schön aus.
Weißt du, was auch so schön aussieht? Ich krieg totalen japanischen Essensneid.
Ach, das ist mir merkwürdig. Hier ein Stick mit Hähnchenmägen.
Och, den hatte ich noch nicht.
Ach so.
Aber all das, was die so in so Töpfe werfen und wo das dann so blubbert.
Die essen ja nur Suppe. Der macht irgendwann Frühstückssuppe.
Ja, aber irgendwie sieht das total attraktiv aus. Auch wie die Nudeln dann so schlürfen, die kommt dann einmal kurz. Ich weiß auch nichts über das japanische Essen.
Ich bin so picky. Mir ist das alles ein bisschen zu viel Pilze, die komisch aussehen. Das möchte ich nicht. Später wird nochmal besser gegessen. Du musst noch weiter gucken. Nur die essen immer mehr. Die gehen auch auswärts essen.
Ja, die waren ja schon bei dem Vater von der tollen Eishockeyspielerin, die sehr toll ist.
Ja.
Ja, das sind schon viele tolle. Jetzt sollen wir über das Panel noch reden.
Ja, das Panel hat mich am Anfang, weil ich ja überhaupt, ich wusste nicht, was das ist und du kannst dich nicht so richtig belesen. Die Leute sind auch nicht so richtig berühmt in dem Panel. Also sprich, ich ließ es erstmal auf mich wirken und das ist das Erste, was du siehst in der ersten Folge, ist das Panel, die sagen, endlich ist es wieder soweit. Und dann sitzt da in der Mitte so ein ganz junges Ding, die habe ich jetzt gegoogelt, die ist eigentlich schon 26 und Model und whatever.
Die mit dem Tablet?
Ja. Und genau, das Tablet liest Sachen vom Tablet ab. Und dann dachte ich aber, und guckt neben die Kamera. Es ist alles ganz weird. Man weiß gar nicht, warum guckt die nicht in die Kamera? Warum liest die zwei Sachen, die sie sagen muss, von einem Tablet ab? Ist das die Moderatorin oder ist sie dann... Unterm Strich sind es einfach nur 6 Leute und sie ist vielleicht da die Leiterin, obwohl sie am wenigsten zu sagen hat. Die auf unterschiedlich... Und ein Promi-Gast, den man natürlich nicht kennt, so ein junger Schauspieler. Aber die sind gar nicht so schlecht, finde ich. Ein paar Mal treffen die das ganz gut, die machen sich über Sachen lustig, die ich, worüber ich mich auch lustig mache. Naja, aus irgendeinem Grund dachte ich, kann sein, dass das nicht mein Humor wird oder dass die vielleicht doof sind, aber da ist ja auch der Typ, der ganz rechts sitzt.
Der mal so den Hau-drauf-Humor, der sagt immer die bösartigen Sachen.
Weil dem fehlt das so, der sagt schon am Anfang direkt, dass ihm das zu freundlich ist. Und
so, der spricht so das aus, was ich...
Genau. Und der wünscht sich richtig, dass sie sich gegenseitig Geld stehlen und wehtun.
Die anderen lachen ganz viel über seine Witze.
Ja, der ist auch der Meister von denen, glaube ich. Der andere, der aussieht wie Ralf Husmann, ist auch nicht so schlecht. Der ist aus dem asiatischen Ralf Husmann.
Ich muss das jetzt zugeben, ich habe mich ein bisschen in diese junge Frau mit dem Tablet verliebt.
Echt? Ich hasse die.
Nein, ich finde das so toll, diese beiden Freunde in der Mitte. Die ist so ein bisschen ähnlich. Ja, aber die macht das auf eine, die ist so attraktiv dabei, da zu sitzen und nur auf ihr Tablet zu gucken.
Die sieht aus wie 12, die sagt nicht einen vernünftigen Satz.
Was? Ich will doch keinen vernünftigen Satz von dir hören, die soll da schön aussehen.
Aber und so das, bist du auch nicht, wieso jetzt, willst du, dass die das schön aussieht? Was ist denn los mit dir?
Das funktioniert, die beiden, auch die neben mir, die haben manchmal so ganz schöne Situationen. Diese Komiker sind mir alle zu laut und so. Aber einfach den beiden zuzusehen, wie die mit ihrem Tablet da sitzt und die andere ohne Tablet.
Die andere ohne Tablet mag ich, weil die schöne Haare hat. Die ist schon ein bisschen älter, ist aber immer so modern gekleidet ist.
Und es gibt diesen, das ist ein sehr schöner Moment, finde ich, immer wenn die dann fertig sind, das zu besprechen und es weitergeht mit dem Film, stecken die sich alle so ihre Kopfhörer in die Ohren.
Das finde ich aber auch zum Beispiel verwirrend, weil ich denke, technisch ist es doch so weit voran, das ist so zurück in die 70er und jetzt kommt noch von oben so ein Ansteckmikro rein. Das finde ich ganz merkwürdig.
Aber ich glaube, das ist auch das Symbol dafür zu sagen, so, das ist jetzt unsere unauffällige Art zu sagen, wir gucken das jetzt hier wirklich weiter.
Ich glaub, also wenn ich dem Blick des jungen Huhns folge, die nämlich immer total verstört hinter die Kamera guckt, wo ihr jemand Zeichen gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass hinter der Kamera jemand winkt und sagt, jetzt die Dinger wieder rein, denn sie ist fast immer die Erste, die sich das rein... Na, das ist nicht deren eigenes Zeichen, die ist einfach...
Nicht deren eigenes Zeichen, das ist die Erklärung, dass die dort, wo sie sitzen, auch das gucken, dass die in dieser Sitzgruppe...
Ich weiß noch nicht mal, ob
sitzen.
Das stimmt, die haben teilweise immer die gleichen Klamotten an, über mehrere Wochen.
Auch nicht, ob es stimmt, ich glaube aber, dass sie uns das damit sagen wollen.
Ich möchte, dass
es
stimmt. Ich mag die aber gerne, ich spule die fast nie vor, ich mag, wie die nacheinander... den aufkeimende Romantik schön finden, der eine sich diebisch freut, wenn es endlich ein bisschen auf die Nüsse gibt, die sich auch tatsächlich über so kleine Sachen lustig machen, die mir auch auffallen. Ich finde es alles insgesamt sehr merkwürdig angenehm und war jetzt fast ein bisschen traurig, dass bei Folge 8 es nicht mehr weiterging, denn jetzt entwickeln sich romantische Sachen.
Ja, das geht ja sofort los in Folge 2. Das nicht, wird über längere Zeit ist nicht ganz klar, ob der Junge, der von sich selber sagt, dass Leute über ihn sagen, er wäre ein Hundebaby und er sucht jetzt eine Mutterhündin.
Ja, weißt das ja nicht, sagt er von sich selber.
Ja,
er
das
möchte,
People say
Hundemutter.
Like, I'm like a puppy, so I want a mother dog.
Ja, Hundemutter will er. Der will, dass sich jemand um
Abgesehen
alles kümmert.
Abgesehen davon, dass es offensichtlich stimmt, ist das sehr traurig, wenn das jemand über sich selber sagt.
Aber das Panel macht sich dann auch nochmal ausreichend lustig darüber. Ach, ich mag das schon gern.
Deswegen magst du den natürlich. Der hat zwei Ikea-Stofftiere, der hat zwei Ikea-Pandas. Und was dann auch sehr ausführlich diskutiert wurde, ein bisschen verwirrend, ist, dass einer von den beiden Namen hat und der andere nicht.
Der kriegt dann immer einen Namen.
Der kriegt dann einen Namen. Aber das Panel war dann auch so, warum hat er seit Jahren diese beiden Stoff-Pandas und der eine hat einen Namen?
Ja. Lieber dieser Zuhörer, ihr seht schon vom Inhalt her, es ist irgendwie dünn, aber trotzdem geil.
Und warum hat er zwei Pandas? Weil er eins links und eins rechts vom Bett hat und wo immer er sich dann hin umdreht, hat er dann was
Niedliches. Und der küsst die manchmal auch.
Ja.
Ich möchte, was ich nicht so gut finde, aber da kann keiner für was, ist, dass ich das nicht mag, die Untertitel zu lesen, nicht, weil ich da nicht Sachen machen kann, sondern weil gerade bei Reality, finde ich, auch nochmal der Tonfall wichtig ist, für was da gesagt wird. Das ist verwirrend, das zu lesen. Da kann in der Übersetzung tatsächlich super viel schief gehen, weil es einfach für jedes Wort 5 verschiedene Synonyme gibt. Und das fehlt mir ein bisschen. Ich kann die Leute nicht richtig einschätzen, weil, also ein bisschen inzwischen schon, aber...
Aber das ist so, finde ich, so faszinierend mit der Sprache. Ich weiß nichts über Japan und über Japanisch.
Su.
Ich finde, manchmal klingt das ein bisschen, wie ich eigentlich skandinavisch so erwartet habe. Egal.
Su.
Und aber diese Kombination, du hast so Leute, die irgendeinen Singsang auch in so einer fremden, angenehmen, aber sehr fremden Tonlage, wo du auch nicht weißt, ob die gerade ganz gehässige Sachen sagen oder nicht. Und dann stehen irgendwelche Untertitel. Das kann komplett ausgedacht sein. Und man würde es nicht unbedingt immer merken, weil die auch ja dabei dann so vornehmen sind, dass man sich jetzt nicht drauf verlassen könnte, dass sie, wenn sie wütende Sachen sagen, auch ein wütendes Gesicht haben. Vielleicht machen sie das gar nicht. Vielleicht ist das alles ein ganz groß international angelegte
Verarsche. Und zwar vom Bhagwan.
Vom japanischen Bhagwan.
Ja, na, oder kann er sein. Bhagwan hat ich recherchiert, 500.000 Anhänger damals, weltweit.
Ja, aber wie viele in Japan?
400.000.
Ja, das kommt hin. Wir wollten noch über die Musik reden. Du wolltest noch über die Musik.
Ja, das mit der Musik finde ich verwirrend, weil die an sowas drauf haben. Ich habe extra danach nochmal in anderen Serien geguckt, ob das gang und gäbe ist. Ich weiß nicht, ob das eine kulturelle Geschichte ist, was japanisch ist, oder ob jemand im Schnitt ein bisschen komisch ist. Es ist oft komplett musikfrei, was ich ganz toll finde, was eine Ruhe ausstrahlt und eine Reality. Und dann haben die so einen Trick drauf, dass die mitten in Gesprächen auf einmal anfangen, relativ laut auch Musik einzublenden, was in internationaler oder in westlicher Fernsehsprache bedeutet, dass das Gespräch gleich zu Ende ist. Das wird oft so benutzt im Sinne von, also entweder wenn Leute irgendwo reinkommen, dann wird die Musik fürs Gespräch runtergeredet, also im normalen Fall, wenn so ein Gespräch zu Ende ist, wird es lauter und zeigt an, gleich geht's weiter. Und mein Körper reagiert darauf. Die machen es aber so, dass mitten im Gespräch die Musik anfängt, lauter wird und laut bleibt. Das bedeutet überhaupt nicht, dass das Gespräch zu Ende ist. Ja. Aber
geht auch manchmal in die nächste Szene noch rein. Ja,
es ist so weird, weil mein Körper wirklich sofort in alles klar, Gespräch ist zu Ende schaltet. Aber ist es gar nicht. Warum machen die das?
Das weiß ich nicht. Es ist aber auch die Musikauswahl. Es ist ja auch manchmal so eine Teenager.
Schlimme Popmusik, so ein 90er Jahre Europop.
Ja. Auch die Titelmusik ist
ja,
so.
Ja, everybody has a story to tell.
Das ist die Gruppe, ich habe extra gegoogelt. Ich 11, auch. 11T7, die wir alle kennen. Mit Trying. Ist auch von 2003 oder so schon.
Ja, aber es klingt halt auch wie 95. Ja. Und zwar wahrscheinlich nur, weil eben gesungen wird, everybody has a story to tell. Vielleicht hat einfach der Praktikant Everybody Has a Story to Tell gegoogelt, weil er dachte, wenn es darüber einen Song gäbe, und hätte den nächstbesten so unmodern und auch zu diesem wunderschönen Vorspann so unpassend.
Ja, aber ich sag jetzt einfach mal, das soll so. Aber du hast völlig
recht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Doch, ich glaube.
Achso, nee, ja, aber vielleicht ist dann ist es so ein asiatisches Ding, weil das ist, ich bin ganz anders erzogen worden, was Musik und Fernsehen angeht.
Ja, ich glaube, was wir aber auch noch sagen müssen, vielleicht soll die Musik das auch andeuten. Also es geht schon darum, dass da Leute ihre Liebe finden. Ne? Also
auch so ein Punkt war ich erst nicht sicher. In der ersten Folge fragen die sich ja schon, und was ist dir wichtig in einem Mann und einer Frau? Und da dachte ich erst, das ist das Ziel, weil es gibt ja kaum welche.
Irgendwann in peinlichster RTL2-Manier eingeblendet, seit 2 Monaten keine Beziehung oder sowas. Und ich glaube, diese Ebene hat es halt auch, es hat dieses ganze Gediegene, es hat aber auch so eine Teenager-Kuppel-Ebene, die halt visuell und so null, aber das ist schon die Geschichte dahinter, ist auch, welche dieser attraktiven Models oder möchte gern Models oder abgebrochenen Köche werden.
Wobei ich auch den Umgang mit Liebe mag, weil die das recht uncool halbwegs ehrlich machen. Bei uns, oder vielleicht wäre ich auch so, würde man sich mit Witzen um was rumgaggen und so, und da ist einfach so ein richtiges Konnichiwa, möchtest du mit mir ausgehen? So. Date, ja. So super klassisch und auch nicht so, dass man eben sich versucht, hinter Humor zu verstecken, sondern einfach sagt, ich denke, ich mag ihn sehr gerne.
Und wie das dann analysiert wird. Es gibt diese eine Szene, da sagt das männliche Model sagt zu der schönen, deutlich jüngeren Frau, ich dachte, du wärst nur ein niedliches College Girl. Und das wird später von diesem Panel in einer Weise auseinandergenommen, dass dann dieser eine Mann auch so ein bisschen professorhaft das Vortrag sagt, also wenn man das niedlich weglassen würde, wäre es ja die totale Beleidigung.
Ja.
Ich dachte, du bist nur ein
Hübsches. Oder das ist wichtig
cute.
In dem Zusammenhang. Ja.
Cute, auf Englisch. Ja. Hübsche Studentin.
Ja.
Wenn das hübsch fehlen würde, wäre es ja eine Beleidigung. Ich dachte, du wärst nur eine Studentin. Dadurch, dass er das hübsch dazu sagt, erhebt es aus dem Minusbereich nicht nur in den neutralen, sondern in diesen Plusbereich. Und es ist so bizarr, das so analysiert zu sehen. Aber tatsächlich war auch genau das wieder so eine Szene, wo ich das so ähnlich auch dachte. Du sitzt da und ich dachte, du wärst nur
eine Hübsche. Deswegen ist dieses Panel wirklich nicht schlecht. Normalerweise ist ja, das ist ja die Sonja Zietlow und Daniel Hartwig beim Dschungel, die ich einfach nicht mag, wo einfach immer nur Witze gemacht werden. Und die nehmen das wirklich auseinander. Die machen sich Mühe. Das ist etwas, was wir vielleicht machen würden, was wir ja hier auch machen. Ich finde es irgendwie eine geile Idee. Ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich rückwirkend nochmal Bimmel und Bommel auf Hawaii und was es dann noch gibt angucken. Ich finde es gut. Guckt euch das mal an, einfach nur, weil es so anders ist, auch von der Geschwindigkeit, ne, und von der filmischen als alles, was ich so kenne. Ich würde es deswegen schon empfehlen. Dann kann man immer noch gucken, ob man es weitergucken will oder nicht.
Ich bin jetzt damit durch, aber als Reinguck-Empfehlung.
Ich noch lange nicht. plus, ich wollte noch sagen, aber ich weiß eben nicht, ob The Real, kennst du The Real World? Ist das auch so? Dürfen die zur Arbeit gehen und Freunde treffen und aufs Handy gucken?
Ich glaube nicht. Hast du das so weit schon gesehen? Ach, das fällt mir, also weiß ich nicht bei The Real World. Irgendwann das ist aber nicht in den ersten drei Folgen, die können auch ihre eigene Fernsehserie im Fernsehen gucken. Passiert das in diesen acht Folgen, die du gesehen
davon
hast?
Davon hattest du mir von Anfang an
dadurch,
erzählt.
Dadurch gibt es wohl noch so eine total absurde Metaebene, dass die halt auch im Fernsehen sich angucken, wie sie da dargestellt
weil
werden.
Ich wollte mir total nämlich spannend sagen, ich dachte, das ist augenscheinlich nicht neu erfunden, weil ich dachte, es wäre neu erfunden im Sinne von sperre Leute in ein Haus ein, aber die dürfen auch rausgehen, weil ich glaube, dass das als Vor- und...
Rausgegangen? Doch, ich glaube, wenn ich mich entscheide,
ja, ich habe gestern einem Fernsehproducer davon erzählt und gesagt, vielleicht willst du das auf Deutsch machen, und er so, wie The Real World. Und dann dachte ich, dann da haben die es gar nicht erfunden. Egal, ich glaube, dass das nochmal was ganz anderes macht mit Menschen, die in so einem Haus sind, weil das dann nicht so sehr, die sich nicht so sehr aufeinander konzentrieren, weil sie sonst nichts haben. Dadurch kracht es natürlich weniger. Ja. Auf der anderen Seite ist das dann aber auch ehrlicher miteinander, weil du nicht so komisch gebrainwashed wirst. Und ich finde es deswegen, also es fehlt definitiv Action. Definitiv. Aber ich glaube, dass es irgendwie cool ist, den Leuten ihren Platz zu lassen, sodass das, was dann im Haus passiert, echter ist und nicht so ein Notfall.
Aber seien wir ehrlich, das würde auf Sat.1 kein Mensch gucken.
Ich ja.
Ja.
Wenn ich so ein GfK-Zielgerät hätte, dann wären das direkt 20% Einschaltquote. So mir gibt ja nur niemand sowas.
Ja, vielleicht können wir hier diesen Aufruf aufstarten.
Und es muss ja auch nicht auf Sat.1 sein.
Ja, das war jetzt nur...
Dann
nur
ist doch da Pfarrer Mike auf der, oder was immer da läuft.
Das ist RTL.
So, guckt das gerne, wir machen
das.
Versucht euch das mal.
Wieso ist das denn schon? Ich dachte heute schon wieder, wir wären so schnell durch.
Ich möchte jetzt gehen, bitte.
Ja, Hausaufgaben. Hast du dir eine Hausaufgabe
überlegt? Ich will dir ehrlich sein, ich habe, bis ich hier reinkam ins Studio, die Hausaufgabe vergessen und habe ganz schnell in meiner App dir was rausgesucht, weil das klingt wie was du magst. Und zwar... Folgende lustige Idee habe ich dir noch gar nicht erzählt. Als ich auf dem Weg hierher hergekommen bin, habe ich mir aus irgendeinem Grund beim Gehen überlegt, dass wenn ich einen Frisurladen hätte, würde ich den gerne Haarspalterei nennen. Und dann dachte ich, es gibt auch schon genug lustige Haare, egal. Hätte fast einen Tweet dazu geschrieben und dachte, ist überhaupt nicht witzig genug. Und dann habe ich eben vielleicht deswegen davon inspiriert eine Sendung gesehen in meiner Fernseh-App auf RTL 2. Und die heißt einfach herrlich, H-A-I, herrlich, einfach herrlich, die Friseure. Ist eine Styling-Show auf RTL 2, kommt augenscheinlich, was ist heute für ein Tag? Montag? Ist heute Montag?
Heute ist Montag.
Montag 16 Uhr, aber vielleicht auch an anderen Tagen 16 Uhr, das musst du mal gucken. Ach nee, heute, Staffel 1, Folge 1. Die
geht heute los?
Jetzt gerade. Dann möchte ich, dass du die erste guckst. Also rückwirkend musst du sie dann in der Mediathek gucken. Einfach herrlich,
also dafür, die Friseure. Dafür, dass du wirklich original das Handy aufgemacht hast und gedacht hast, jetzt gucke ich mal, was gerade läuft, was, naja.
Es lief genau da. Ja, wir haben uns hier um 16 Uhr getroffen. 16.30 Uhr. So.
Ich habe mir für dich, du darfst dir an, deine Hausaufgabe ist eine neue Coaching-Show, die am Sonntag auf RTL beginnt. Und die heißt Weniger ist mehr, endlich Platz und Geld. Und es gibt ein Aufräumteam.
Also Rausschmeißshow wieder.
Aufräumteam Esther Lübke und Miki Dreschmann.
Ja.
Mit ihrer resoluten Art bringt Esther auch Menschen, die sich nicht trennen können, dazu, sich von Masse zu trennen. Da bin ich sehr
auch von
gespannt
Menschen?
Darauf. Ja, klar.
Bitte, ich möchte mit dieser Frau verheiratet bleiben. Nein.
Und Miki ist ein charmantes Schlitzohr, das weiß, wie sich die Sachen am besten zu Geld machen lassen. Sonntag 19.05 Uhr auf RTL.
Weißt du noch, als ich Mario Barth machen musste, war doch der Deal, dass wir uns das nächste Mal Hausaufgaben geben, die eine Belohnung sind.
Eine Aufräumshow, dass du dich auch mal von Sachen trennen kannst?
Ich bin jetzt wegen Mario Barth räumt auf, habe ich ein bisschen Angst vor Aufräumshows.
Oh, jetzt wird mir die
Paranoia. Das ist ein bisschen getriggert, das bei mir jetzt.
Ich sehe das Problem, gebe zu, dass ich da ein bisschen unsensibel war, aber es ist ohne Mario Barth.
Ich schwitze jetzt vor Angst ein bisschen mehr auf dem Plastikstuhl.
Auch ohne Ingo Appelt.
Okay, dann sind wir safe.
Ne?
Hauptsache Schlitzohr Mickey. Oh, hoffentlich ist das nicht der Waisenherz. Welcher Mickey? Wie heißt das hier? Ist nur Mickey. Doch, dann wird es schon der Waisenherz sein. Vielen Dank.
Was heißt auf Wiedersehen auf Japanisch?
Susususu. Aber wichtig ist, dass du so machst. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen.
Ich habe immer noch Angst, dass ich mit dem...
Kannst du jetzt zum Schluss?
Oh, ach.
Ja. Ja. Bei mir, wäre ich keine Mütze auf habe, macht es nicht so viel Geräusche. Susususu. Arigato. Arigato. Susususu.